Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 9. Oktober 2025.
Hallo Heike.
Hallo Andreas. Wie ist die Lage?
Es ist wieder Donnerstag.
Ja, es ist verrückt. Es geht immer so schnell.
Ja, super.
Du, wir wollten ja letztes Mal, ne, über was wollten wir reden? Tebarzt von Elst. Von Gott, ich bin schon raus hier. Wie heißt
ja
der genau?
Tebarzt van Elst.
Genau, da hat mir doch gleich eine Hörerin geschrieben.
Peter.
Ja. Hans-Peter, so wie H.P. Kerkeling. Hans-Peter, Harpe. Nennen wir ihn Harpe. Nee, wir nennen ihn nicht Harpe. Gut, du, mir hat gleich eine Hörerin geschrieben. Ich kriege ja immer so interessante Post. Und ich lerne ja so viel. Und da schrieb mir eine Brigitte. Brigitte schrieb mir, dass sie noch vor meinem Rom-Urlaub auch in Rom war. Und sie hat sich doch über den Auftritt von Tebarzt van Elst gewundert. Und sie schrieb mir aber gleich eine Erklärung. Der Pontifex Maximus hat wohl die berühmte Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium angewandt. Auf die Frage des Apostels Petrus, wie oft er seinem Bruder vergeben solle, antwortete Jesus, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das symbolisiert unbegrenzte und grenzenlose Vergebung im Sinne einer Haltung der Barmherzigkeit und Gnade. Erklärst du, also können wir damit im Prinzip das Ganze erklären? Wie siehst du das?
Also, ich finde, natürlich hat Hans-Peter Tebarzt van Elst sowohl Vergebung verdient als auch eine zweite Chance. Das ist schon okay. Selbstverständlich ist es so, dass wenn man einen Mist gebaut hat in der katholischen Kirche, dann die Möglichkeit bekommen sollte, das auch wieder gut zu machen. Mhm. Aber auf der anderen Seite stehen auch die vielen Zehntausenden, eher Hunderttausenden, wahrscheinlich Millionen Katholiken, die durch das, was Hans-Peter Tebarz van Elst in Limburg angerichtet hat, wirklich zutiefst verstört sind. Ich kenne davon wirklich Dutzende Menschen, ich glaube eher schon Hunderte, die mir selber gesagt haben, also wir haben immer uns in der Kirche zu Hause gefühlt, für uns wie die katholische Kirche eine Rolle gespielt. Aber das, was da gelaufen ist, eine solche Demonstration von Protzerei und Macht,
ja, Wahnsinn.
Das hat uns wirklich den Rest gegeben und hat dann extra den Rest gegeben, dass der gute Mann befördert wurde, dass er in Rom mit einem Einkommen von etwa 10.000 Euro im Monat lebt. Damit ist er einer der am besten bezahlten Priester, die hier in Rom herumlaufen.
Wie wohnt er denn da so? Also ich habe mir natürlich so, YouTube bietet ja viele Möglichkeiten. Auf YouTube habe ich mir da nochmal schön so eine Führung durch dieses Protzding da angeguckt in Limburg. Das steht ja noch, da ist jetzt ein Museum, da sieht man ja nicht nur seinen Seilzug für den Adventskranz, sondern auch die freistehende Badewanne für zwei Personen von Philipp Stark. Mit wem wollte der da eigentlich drin sitzen?
Ich glaube, das soweit habe ich nicht gedacht, meine Liebe.
Ach, nicht wohl. Na gut.
Ich wollte dazu sagen, also natürlich ist Vergebung spielt eine große Rolle. Aber ich finde, diese Leute, die sagen, das war echt nicht okay, kann ich auch verstehen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Natürlich ist das, was passiert ist, ist, ich habe mit Papst Franziskus darüber gesprochen, als er noch am Leben war. Er war zutiefst verärgert, der war richtig sauer. Der sagt ja schon, ich bin sauer, weil ich es nicht gut finde, wenn Priester in einem protzigen Auto herumfahren. Aber diese Geschichte damals mit dem First-Class-Flug nach Indien, das hat Franziskus wirklich extrem, extrem geärgert. Und er hat dazu gesagt, mir hat er dazu gesagt, Bischof sein ist kein Privileg. Ich will keine Bischöfe in meiner Kirche, die sich als Fürsten betrachten und das Bischofsein als ein Privileg ansehen und dann machen, was sie wollen. Und deswegen war er richtig sauer. Der wollte Ruhe in Limburg, ja. hat ihn deswegen aus dem Bistum rausgenommen. In einem Bistum, in dem es mal einen Heldenbischof gegeben hat. Also ich kannte Kamper aus den Vorgängern sehr gut, der wirklich ein Wahnsinnsfigur war. Und der hat gesagt, da muss jetzt Ruhe rein, hat van Elst hierher geholt, hat den irgendwo untergebracht, wo man gedacht hat, wir brauchen jetzt erstmal Ruhe. Richtig ist, dass der in der Kongregation, in der er arbeitet, war er zuständig. Das heißt, an dem Tag, an dem der Gottesdienst gefeiert wurde und er neben Papst Leo XIV. Stand mit seinem Chef, war er durchaus für diese Veranstaltung mit zuständig, das ist richtig. Aber ich finde, es gibt auch so eine gewisse Art von Sorgfaltspflicht, indem man sagt, okay, der kann hier arbeiten, der kriegt eine zweite Chance, aber muss der wirklich ganz nach vorne geschoben werden, neben den Papst, ja, auf den Hauptaltar?
Und wieso kriegt er nicht so viel Geld? Was kriegt denn Papst Leo eigentlich? Ich dachte, der lebt total in Armut und hat nichts. Oder was kriegt der Papst? Kriegt er auch so viel, 10.000 Euro im Monat oder mehr? Oder kriegt er gar kein Gehalt?
Nein, das ist ganz anders. Beim Papst ist das alles ganz, ganz anders. Ja. Also bei Thebats van Elst ist es nicht dann einfach so, er ist Bischof.
Doch wieder.
Wird demnach, ja, er ist Bischof, immer auch noch Bischof und wird demnach nach dem Spiegel der Deutschen Bischofskonferenz bezahlt. Das ist also, glaube ich, unter Staatssekretär bekommt ungefähr das Gleiche. Zusammen mit dem Salär, das er hier in Rom bekommt, dürfte er auf so ungefähr knapp unter 10.000 Euro im Monat kommen. Seine Wohnung ist in der Nähe von der Piazza Navona. Das ist so ziemlich das schickste Viertel der Stadt. Da gehst du übrigens bald spazieren.
Ja, ich freue mich schon. Ja, wollen wir da klingeln bei ihm? Dann Klingelstreich. Nein, machen wir nicht.
Der wohnt da in der Nähe. Das ist unbezahlbar für normale Menschen. Kein Mensch kann sich das leisten, da in der Nähe zu wohnen.
Aber der hat doch so ein Makeover. Der hat doch Geld für so ein Makeover ausgegeben. Ist dir das aufgefallen? Der sah doch früher aus wie so ein Lateinschüler mit so einer Frisur und so einem, wahrscheinlich einem Aktenkoffer und stand immer so in der Ecke vom Schulhof. So stelle ich mir das vor. Und jetzt sieht er aus wie so ein Hipster, Barista, so Berlin-Prenzlberg mit so einem Bart und die Haare so gestylt und so. Es gibt so eine amerikanische Sendung, Queer Eye heißt die, da kommen nur 4 oder 5 homosexuelle Männer zu einem anderen Mann und möbeln den so richtig auf, damit er sich gut unterhalten kann, damit seine Wohnung schick ist, das konnte er schon, damit er schick aussieht, andere Klamotten und so. So sieht er jetzt aus, ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ich hatte immer das Gefühl, als er sich hier ein Bart wachsen ließ, das habe nicht damit zu tun, dass er aussehen will wie ein Hipster. Ich war auch noch nie im Prenzlberg, ich weiß nicht genau, wo das ist.
Nächste Reise machen wir dahin mit den Hörerinnen und Hörern.
Okay, also wie gesagt, ich hatte immer den Eindruck, wenn ich ihn in der Peterskirche gesehen habe, er hat regelmäßig an Gottesdiensten teilgenommen, auch bei Papst Franziskus, allerdings nicht in erster Reihe, sondern da kamen im Gefolge des Papstes 80 Bischöfe und einer von ihnen war er. Das habe ich häufiger gesehen und ich habe immer gedacht, den Bart hat er sich wachsen lassen, um nicht erkannt zu werden, weil natürlich gab es Begegnungen auf der Straße, das habe ich zum Teil selber miterlebt, wo Leute gesagt haben, sag mal, war das nicht gerade Thema Thebats van Elst? Und bei vor allem Menschen aus dem Bistum Limburg, also die auch noch den Vorgänger Kampaus in Erinnerung hatten, war die Verärgerung sehr, sehr groß. Also das war jetzt nicht so, mein Gott, weißt du, natürlich machen wir alle Fehler. Und natürlich muss man ihm zugestehen, er hat also echt einen Fehler gemacht, er musste aus dem Bistum raus. Aber ich finde, diese Menschen, die sich durch dieses Verhalten wirklich auch in ihrem Glauben an die Kirche erschüttert gefühlt haben, muss man denen jetzt unbedingt auch noch aufs Brot schmieren, das Thema von Elst, dass er hier in Rom arbeiten kann und so, ist unbestritten, dass man dem vergibt, ist unbestritten, aber dass er wirklich am Hauptaltar neben dem Papst zelebriert wird, das finde ich nicht okay.
Ja, also finde ich persönlich auch. Kannst du ja denken. Andererseits, ich meine, ihr habt ja das mit dem Sündenvergeben erfunden. Also wenn er richtig, richtig gebeichtet und hat und das richtig so empfunden hat und dann noch durch eure heilige Pforte da dieses Jahr durch und so, da ist doch alles reingewaschen, oder nicht? Habe ich das nicht richtig verstanden?
Okay, vielleicht habe ich zu viele Leute vor mir gehabt, die bei dem Begriff von Thebats van Elst, zumal eine Sache ist natürlich für Deutschland, finde ich zumindest, wirklich peinlich. Er ist der Dienstoberste im Vatikan, was Deutsche angeht. Er ist der ranghöchste Deutsche im Vatikan, ist Hans-Peter Thebats van Elst. Früher waren das mal solche Stars wie Kardinal Kaspar, der zuständig war für den Einheitsrat, der einen hervorragenden Dienst gemacht hat. Aber jetzt ist es wirklich Peter Thebats van Elst, wie du weißt, keine einfache Vergangenheit hat.
Nee, das ist wohl richtig. Meine Güte. Ja, und sonst so Vatikan-Geflüstermäßig? Was ist da gerade so los bei dir?
Ja, heute müssen wir mal mal lang, glaube ich, über was sehr, sehr Heikles sprechen.
Oh,
heikel.
Ja, alles heikel.
Ja, nee, das ist jetzt richtig heikel, weil der Papst hat einen Besuch abgestattet in einem kleinen Ort in der Nähe von Rom, in Sacrofano. Dort hat es einen Kongress der Teufelsaustreiber gegeben, der Exorzisten.
Hei, die gibt's immer noch? Also wir haben ja mal ganz kurz darüber gesprochen. Ich durfte ja mal einen interviewen, der sehr nett war. Ja, Nanni, glaube ich, den hattest du uns vermittelt damals.
Genau, Gabriele Nanni.
Ja, ein sehr netter Mann, der irgendwie sagt, ja klar, Teufelsaustreibung mache ich. Es gab doch mal so einen Spielfilm, der, wo das stark kritisiert wurde von einem jungen Mädchen, so ein Fall in Bayern, glaube ich, ja. Wo man auch gesagt hat, dem Mädel müssen wir mal eben den Teufel austreiben, weil läuft nicht so rund, wie die Eltern sich das vorstellen. Ganz, ganz schlimmes Schicksal hat die erlitten.
Ja, die ist daran gestorben.
Sogar reingeschoben. Ich war mit
Es gab diesen Fall, der ganz tragisch geendet ist mit dem Tod. Aber ich wollte mal kurz sagen, also was ist passiert? Es gibt in der katholischen Kirche Exorzisten, also Menschen, die Teufel austreiben. Mhm. Und zu diesen Exorzisten haben Päpste unterschiedliche Haltungen. Johannes Paul II. Hatte überhaupt kein Problem mit Exorzisten. Der hat also Exorzisten gefördert, hatte einen persönlichen Exorzisten, hat sich mit Exorzisten unterhalten, alles klar. Josef Ratzinger hat sogar einen Kurs an der Hochschule Regina Apostolorum hier in Rom für Exorzisten eingeführt. Da bin ich auch hingegangen. Ich wollte mal gucken, was sie da lernen. Mhm. Franziskus hat sich ganz weit fern von den Exorzisten gehalten. Der wollte überhaupt nichts mit denen zu tun haben. Der hat das Thema gemieden, der hat sich nicht mit denen getroffen, der wollte alles, nichts damit zu tun haben. Also nur die Dinge, die sich nicht vermeiden ließen, hat der Papst gemacht. Und jetzt haben natürlich alle gespannt gewartet, wie verhält sich Leo der 14. zu diesem heiklen Thema Exorzismus. Und er ist halt, hat denen eine Grußbotschaft geschickt. Und hat gesagt, dass es sich das, was die Exorzisten dort tun, ein notwendiger Dienst ist und dass sie tatsächlich besessene Gläubige mit dem Gebet durch den Ritual des Exorzismus ihm den Besessenen den Sieg über Satan schenken sollen.
Also. Ja, wir müssen jetzt gleich erstmal, ich glaube, wir müssen mal von vorne ein bisschen aufrollen. Erstmal Satan oder auch Teufel.
Also, ja, wir müssen ganz von vorne anfangen.
Die katholische Kirche sagt also, es gibt ihn sowieso. Ne? Steht da irgendwo auch in der Bibel, das weiß ich ja wieder nicht, kannst du mir besser erklären. Oder hat man sich das zwischendurch mal ausgedacht, um ganz viel Angst zu machen? Und wo wohnt der, was macht der, wie erkenne ich den? Erzähl mir das.
Also die Vorstellung des Satans gibt es eigentlich in allen Religionen, gibt es natürlich auch im Christentum, gibt es auch im Islam. Die haben sogar ähnliche Namen. Der Scheitan der Muslime ist der Satan von uns. Unsere Teufel in der Bibel haben jede Menge Namen. Also es gibt nicht nur einen, sondern es gibt einen Chefteufel und dann noch viele andere Teufel. Ja. Also wie gesagt, dass es den Teufel gibt, gibt es keinen Zweifel in der Religion. Im Christentum, Teufel existiert, okay, ist der Held des Bösen.
Man kann einfach sagen, das Böse, wenn man jetzt das nicht so auf eine Figur, sondern eher so das Göttliche und das Böse, das Gute, das Schlechte, da würde ich ja noch mitgehen. Aber der Teufel, also wirklich als Figur?
Ja, genau. Das ist wirklich seltsam. Also das Komische ist, dass ausgerechnet Franziskus, der mit Exorzisten nichts zu tun haben wollte, immer wieder betont hat, dass es den Teufel gibt, auch als Person. Also er hat gesagt, der Teufel geht hier herum und verführt Leute und ist ein ganz gefährlicher böser Mann. Aha. Ob der jetzt ein gefallener Engel ist, diese Theorie gibt es, dass er früher mal ein Engel war und dann Böses gemacht hat, egal, Teufel gibt's.
Und hat so Hörner und noch so einen Schwanz und noch irgendwie so einen Huf oder was muss ich mir da alles so? Also so schleicht er dann durch den Vatikan wahrscheinlich nicht, aber sonst überall rum oder wie?
Also diese Vorstellung, wie der Teufel aussieht, darüber steht in der Bibel so gut wie nichts. Aha. Dass der einen Pferdefuß haben soll, dass er also Hörner hat, sind alles Erfindungen des Mittelalters. Die haben den Teufel so ein bisschen ausgemalt. Mhm. Aber an dieser Geschichte, das Wichtige an dieser Geschichte ist nicht wirklich der Teufel, dass es den gibt. Da gibt es relativ wenig Probleme. Das Problem ist Exorzismus. Und da kommen wir jetzt zum Kern der Geschichte. Matthäus 8, 28. Ganz berühmte Stelle im Evangelium. Das spielt in Gadara. Das ist ein Ort, der liegt heute in Jordanien. Dort gibt es eine Straße und an dieser Straße wohnen Besessene. Und jetzt kommt also Jesus Christus dahin und die Leute warnen ihn und sagen, da kann man nicht vorbeigehen, da sind Besessene, die sind total gefährlich. Und dann kommen die Besessenen aber zu Christus und sagen, also wir sind besessen, wir haben ein Problem. Und würdest du uns erlauben, dass die bösen Geister in die Schweine fahren? Dann sagt Jesus, ja, das wäre mal eine gute Idee. Und dann fahren die bösen Geister in die Schweine. Das ist einer der Exorzismen, den es im Evangelium gibt. Es gibt aber mehrere. Jesus Christus spricht öfter mal von bösen Geistern. Das kommt im Evangelium immer wieder vor. Mhm. Ja, und das ist sozusagen so eine Art Pferdefuß dieser ganzen Religion, weil es jede Menge Menschen heute gibt, die sagen, also böser Geist, dummes Zeugs. Es gibt ganz viele Religionen, in denen böse Geister eine große Rolle spielen, also auch bei diesen Naturreligionen, animistischen Religionen, da gibt es jede Menge böse Geister, die ausgetrieben werden müssen. Es gibt Rituale gegen böse Geister in jede Menge Religionen, also hast du vielleicht schon mal gehört, in der Karibik, da spielt der Voodoo-Kult eine ganz große Rolle, da geht es auch um böse Geister. Also böse Geister gibt es in Religionen ständig und dass Christus böse Geister aus Menschen austreibt, ist unbestritten. Das gibt es in der Bibel. Damit können heute Menschen eigentlich nichts mehr anfangen. Weil, wie du wahrscheinlich von deinem Freund Nanni weißt, neigt man heute dazu zu sagen, es gibt Menschen, die sind krank, die haben psychische Erkrankungen.
Ja.
Vermutlich hat man früher Menschen mit psychischen Erkrankungen für Menschen gehalten, die vom Teufel besessen sind.
Ja, so Schizophrenie oder so bestimmt, ne? Wenn man das, wenn Menschen das Gefühl haben, sind verschiedene Persönlichkeiten, da so wechseln und so, ja, das kann ja schon gruselig sein, ja.
Genau, das kann gruselig sein. Fallsucht, es gibt Leute, die also sich selber verletzen. Also all das hat man möglicherweise früher für Anzeichen des Bösen gehalten. Ja. Und deswegen hat es auch über viele Jahrhunderte Exorzismen gegeben. Ich selber muss sagen, hatte das immer große Schwierigkeiten mit. Aber ich habe mich immer sehr dafür interessiert, weil ich habe gedacht, das ist so ein Grenzfall. Also erstens, wie gesagt, durch diesen schrecklichen Fall, den es damals gegeben hat, der Tötung von diesem Mädchen, die infolge eines Exorzismus gestorben ist.
Ja, wir müssen, glaube ich, ganz kurz Exorzismus, wie das so abläuft, müssen wir, glaube ich, mal erklären. Das ist ja richtig heftig. Also die werden ja irgendwie fest, manchmal, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber irgendwo festgeschnallt und also, erbrechen die dann irgendwelche Dinge und ich weiß gar nicht genau, was da so passiert. Aber das also, ist richtig, ja, sag du.
Ja, also ich kannte mehrere Exorzisten gut. Einen Exorzisten, den Chefexorzisten des Papstes, der durfte sich auch so nennen. Der Chefexorzist des Papstes, der auch mehrere Bücher geschrieben hat übrigens, Don Gabriel Amort, bei dem bin ich auch mehrfach gewesen und habe auch an Exorzismen teilgenommen. Also ich wollte die...
Also das musst du jetzt mal erzählen, ja.
Also Herr Gabriel Amort ist tot, damals in den 90er Jahren. Der lebte in einer Stadt, also das ist ein Teil von Rom, aber in Wirklichkeit ist es wie eine Kleinstadt. Dort lebt der Orden der Pauliner. Das ist ein geistlicher Orden. Und dort ist auch ein sehr großer Verlag übrigens. Die haben einen sehr, sehr großen Buchverlag. Und dort lebte Pater Gabriel Amort. Und der war der Chefexorzist des Papstes und von Johannes Paul II., meinem ersten Papst. Hm. Und weil ich neugierig war und habe gedacht, das ist ja cool, habe ich den angerufen und habe gesagt, also ich würde gerne mal kommen, mich mit Ihnen unterhalten. Hat er gesagt, ja klar, machen wir. Ich bringe auch zwei Fotografen mit. Dann gesagt, kein Problem, machen wir. Und dann sind wir in diese Stadt. Also das ist so ein riesengroßer Eingang. Da musst du dich an der Pforte melden. Wenn du reinkommst, kommst du in einen sehr schönen Park. Also ganz wunderschön. Und wenn du den Park durchquert hast, dann ging man in eine Art Wartezimmer. Das war so ein bisschen im Keller und das war insofern so schon so gruselig, weil es war sehr dunkel und in den Wänden waren überall Risse.
Okay.
Und ich dachte, ich bin jetzt hier im Horrorfilm.
Ja, aber wirklich. So ein Verlies, dann so ein Gittertor sehe ich da schon, so ein Riesenschloss. Ja.
Genau. Und ich war also mit zwei Fotografenkumpels zusammen. Wir sind also befreundet und wir sind auch ganz normale Menschen. Also wir gehen zusammen Fußball spielen, gehen in die Pizzeria und trinken zu viel und reden über Frauen, schlechte Sachen.
Wie bitte?
Nein. Wir sitzen da also und dann kommt Gabriel Amort rein, guckt uns an. Es war ein ziemlich großer Mann, hatte eine Glatze, hatte eine fleckige schwarze Soutane an und ein Kruzifix in der Hand. Und auf dem Tisch standen Wasserflaschen und lagen mehrere Servietten. Und er guckte uns also mit einem stechenden Blick an und sagte, wer von euch drei ist denn betroffen?
Du natürlich.
Und dann standen wir alle drei auf und sagten, nein, Herr Amort, wir sind alle drei völlig okay.
Ja.
Wir haben gar nichts, wir wollen uns nur mit Ihnen unterhalten. Und dann guckte er uns nochmal an und fragte, seid ihr ganz sicher? Also, ja, wir sind völlig sicher.
Mehr als ihr.
Keiner von uns hat irgendwelche Probleme. Wir sind völlig okay. Und dann hat er uns also mit in das Vorzimmer genommen. Das ist so eine Art Wartezimmer. Also da Ist auch im Keller ziemlich dunkel. Das ist so eine lange Bank. Da standen also waren schon viele Marienbilder und er wollte dann, dass wir uns vor diesen Marienbildern hinstellen. Haben wir auch gemacht. Und hat dann gesagt, er macht das also immer, um sicher zu gehen, weil Besessene auf Marienbilder ganz besonders heftig reagieren. Also die werden dann irgendwie sauer.
Ach, okay.
Das ist so der erste Test. Dann hat er den zweiten Test auch gleich erklärt und hat gesagt, also um zu gucken, ob jemand besessen ist als Exorzist, muss man also sich abwenden, sodass die dein Gesicht nicht sehen.
Mhm.
Das hat er auch gemacht. Er hat sich so in so eine Ecke gestellt und uns nicht angeguckt. Und wir haben dann da gewartet, weil wir nicht genau wussten, was er macht. Und dann hat er nachher erklärt, ja, also dann spricht er Gebete. Und wenn wir dann ausrasten, wenn er still für sich selber betet, dann weiß er, dass mit uns was nicht stimmt.
Okay, dann ist der Teufel in euch.
Genau, wir sind aber nicht ausgerastet, sondern waren einfach ganz friedlich und sind da stehen geblieben. Und ja. Dann sind wir in das Zimmer gekommen, in dem die Exorzismen stattfinden. Und da sagte er, es gibt also die harte und die weiche Tour. Die weiche Tour war ein Stuhl. Und an diesem Stuhl waren Fesseln. Das waren, die waren hergestellt aus diesen Bändern, mit denen man Rollos hochzieht. Verstehst du? Der hat den sich selber gebastelt. Kennst du diese
so
ziemlich
dicker? Ja, ja, genau.
Ja, genau.
Ja. So ein bisschen so Nylon-Zeug oder so. Das schneidet aber, glaube ich, ziemlich in der Haut, könnte ich mir vorstellen. Aber gut.
Ja, ja. Genau. Also diese Bänder waren da an dem Stuhl und daneben war eine Liege. An der Liege waren auch diese Bänder. Für die Füße, die Hände und den Kopf. Und er sagte also bei den einfachen Exorzismen, die kommen auf den Stuhl und die härteren Fälle, die müssen auf die Liege. Und dann haben wir in seinem Zimmer gesessen und haben gesagt, ja, wie geht denn das so? Und dann hat er erstmal so einen kurzen Vortrag gehalten und hat gesagt, ja, es gibt ja in der katholischen Kirche zwei Formeln des Exorzismus, also eine kurze und eine lange. Also es sind zwei Gebete. Das eine ist ein bisschen längeres Exorzismusgebet, das andere ist ein kürzeres Exorzismusgebet und er probiert die dann aus, ob die klappen.
Okay. Also dann bindet er die Leute fest und dann betet er.
Genau. Und er ist dann immer sicher, dass die besessen sind, wenn sie sich gegen alles wenden, was heilig ist. Also er sagt, die bespucken dann ein Kreuz, die schreien laut, wenn er anfängt zu beten, die trampeln, die schlagen ihn, werden gewalttätig. Ich war ein paar Mal bei ihm, da hat er mächtig einen abgekriegt. Also ich kann mich daran erinnern, ich war mal einmal bei ihm, da hat er ein knallblaues Auge, also ein richtiges Pfeilchen, da musste jemand zugeschlagen haben.
Augen auf bei der Berufswahl, möchte ich mal sagen. Ja, aber gehen die Leute da freiwillig hin oder werden die da hingeschlurrt? Weil wenn ich da hingeschlurrt werden würde, weil jetzt, was weiß ich, der Schwiegervater sagt, die Alte hat sie nicht mehr ganz beisammen und da würde ich mich aber auch wehren. Könnte sein, dass ich ihm da auch ein blaues Auge verpasse.
Ja, also das haben wir ihn natürlich auch gefragt. Ja. Wer sind also die sozusagen seine Kunden? Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt sehr spektakuläre Fälle, von denen er erzählt hat. Über die hat er auch geschrieben in seinen Büchern. Es gibt also Erinnerungen eines Exorzisten, kannst du kaufen, ist kein Problem, gibt es im Buchhandel.
Ich weiß nicht.
Und
Ablektüre. Also
er hat einen Fall, das war einer seiner Lieblingsfälle, erzählt. Da hat ihn die Polizei darüber informiert, dass wohl ein Exorzismus nötig sei. Das war natürlich spannend, weil das hatte sich in der Toskana zugetragen. Da war ein Automechaniker an seinen Arbeitsplatz gegangen, also in die Autowerkstatt, hatte dort an einem Auto geschraubt. Und dann hatten sich die Metallschränke, in denen also Motorteile waren, die also sehr, sehr schwer waren, die hatten sich angefangen zu bewegen, also wie als hätten sie Beine bekommen und sind auf ihn zumarschiert. So sehr, dass er also sozusagen eingesperrt war von diesen ganzen Metallschränken. Das hat eine Polizeistreife gesehen. Und die haben dann ihren Chef angerufen und gesagt, also hier passiert was total Komisches. Das hat Amort erzählt, diesen Mann musste er exorzieren. Er sagte, das ist immer ein großes Problem, weil ich muss erstmal wissen, wie viele Dämonen denn in dem Menschen sind.
Ah, es gibt mehrere. Aber dann betet er ja nicht nur, sondern beim Beten stellt er nur fest, okay, das ist jetzt ein leichter oder ein harter Fall. Und dann, wie kriegt er denn den Teufel dann raus oder die Dämonen?
Er redet mit dem Teufel.
Ach so, die sind doch zugänglich dann.
Ja, die sind nicht wirklich zugänglich, sondern er sagt, also erstmal muss ich mich durch diese ganzen Schichten durcharbeiten, bis ich mit dem Teufel selber reden kann.
Ja.
Das fand ich hochinteressant. Er hat gesagt, was sagt so ein Teufel denn dann? Und dann sagt er, ja, also der sagt unflätige Sachen über die Kirche und unflätige Sachen über den Exorzisten. Und sagt dann, du musst an die Füße des Kreuzes von Jesus Christus und dort verschwindest du am besten. Und dann sagt er, ja, der Teufel ist aber nicht sehr gebildet. Der fängt dann also an, den Armen, in denen er gefahren ist, alle möglichen schrecklichen Dinge tun zu lassen. Und deswegen dauern Exorzismen auch manchmal Wochen. Also die müssen immer wiederkommen.
Ah, und zahlen die dafür? Also ist das ein Geschäftsmodell?
Nein, das ist umsonst. Der Exorzismus bei Amort, das war alles okay. Er hat mir dann noch einen anderen Fall erzählt. Er hat auch Hausbesuche gemacht. Also wenn, es gibt jetzt nicht nur besessene Menschen, gibt es natürlich, sondern es gibt auch besessene Häuser.
Ach so, ich dachte schon Haustiere. Ach, Häuser.
Ah, ja, nein, keine okay. Haustiere, ja. Sondern Häuser. Also in die, er hat dann gesagt, hat mir das erzählt, hat gesagt, also er ist in dieses Haus gerufen worden, weil die Besitzer wollten das Haus verkaufen. Und keiner wollte das haben, weil es in dem Haus spukte. Und dann hat man sich an ihn gewandt und hat gesagt, also wir haben also ein Haus, das würden wir gerne verkaufen, das kriegen wir aber nicht los, weil es spukt da drin dermaßen, dass wir also Hilfe brauchen.
Okay, und dann redet er mit der Wand und so und dann kommt der Teufel da raus und dann ist das Ding zack vom Markt.
Nein,
ach so, cool.
Also er hat dann hat sich dann seinen Koffer gepackt.
Ein Exorzistenkoffer, was ist da so drin? Also ein Kreuz?
Rosenkranz, Weihwasser, ganz viel Weihwasser.
Weihwasser, genau.
Und zwar normales Weihwasser und das ultra wirksame Super Weihwasser. Das ist aber super teuer.
Das Ferry Ultra Weihwasser sozusagen, ja, sehr schön.
Was ist Ferry Ultra?
Ja, das ist ja wohl Ultra, dachte ich gerade an so Putzmittel. Also bei so diesen extremen Putzmitteln steht dann immer noch so Ultra drauf. Deswegen musste ich da gerade eine gewisse Assoziation. Aber wir nehmen das natürlich ganz ernst. Also ja, also er nimmt das ganz besondere Weihwasser. Was wurde mit dem anders gemacht?
Das ganz besondere Weihwasser gibt es nur an einer Stelle. Nämlich am Gargano. Also du kommst ja diesmal leider nur kurz nach Rom. Wir müssen das mal ausdehnen. Also wir müssen mal so eine Heiligenreise machen. Also einer der Orte, die ich am faszinierendsten finde in Italien, ist die Höhle des heiligen Michael am Gargano. Kennt kein Mensch. Also was ich total spannend finde, ist, es gibt im Mittelalter, also in der Zeit vor den Kreuzzügen zum Beispiel, drei heilige Orte auf der Welt. Das eine ist Jerusalem, klarerweise. Das zweite ist die Stadt Rom. Und das dritte ist die Höhle des heiligen Michael auf dem Gargano, die heute niemand mehr kennt.
Okay.
Also die Leute kennen Lourdes und Fatima, die Leute kennen Paris und Brüssel, ja. Barcelona. Ja. Aber diesen Ort, an dem alle Kaiser gebetet haben, zu dem der heilige Franz von Assisi gepilgert ist, der hat sich nicht dahin getraut. Der hat nur an der Schwelle dieser Höhle gebetet, weil er gesagt hat, dieser Ort ist so heilig, ich traue mich nicht, den zu betreten. Heute ist das, werden wir da beide ganz alleine. Also das ist eine Höhle. Du kommst also in einen sehr, sehr kleinen Ort. Wunderst dich, da gibt es ein paar Andenkenläden, aber nicht so wirklich viele, aber es gibt so ein paar Andenkenläden. Dann kommst du zu einer wunderschönen, sehr, sehr alten Kirchenfassade und da führt ein Gang hinunter in den Fels. Dann kletterst du den Gang, den Fels hinunter. Dann siehst du da Erinnerungstafeln an Richard Löwenherz. Also die Kaiser und Könige des Mittelalters, die waren alle da.
Okay.
Auch Barbarossa, die haben alle da gebetet, weil dieser Ort so heilig galt. Und wenn du dann unten in der Höhle ankommst, dann gibt es dort eine winzig kleine Quelle. Die ist wirklich winzig. Also da kommen nur Tropfen Wasser aus dem Felsen. Aber in dieser Höhle kam es also zum schlimmsten Gefecht mit dem Teufel, weil der Erzengel Michael ist dort auf den Teufel getroffen. Also der Teufel war in der Höhle, der Erzengel Michael.
Okay, wer hat das gesehen und konnte das aufzeichnen? Oder wissen wir das einfach?
Ja, es gab noch kein Fernsehen. Das wissen wir eben. Also der Höhle, ja. der Teufel war in der Höhle und der heilige Michael auch. Und es kommt zu einem Gefecht auf Leben und Tod. Und der Teufel hätte den Erzengel Michael also fast abgemurkst, aber der Erzengel fasst in einem entscheidenden Moment hinter sich in diese kleine Vertiefung im Felsen, wo es also ganz, ganz wenig Wasser gibt und spritzt es dem Teufel in die Augen, sodass er einen Augenblick lang nicht sieht. Und dann kann er also den Teufel aus der Höhle vertreiben und den Kampf gewinnen.
Wow. Und deswegen ist das jetzt das Ultra-Weihwasser.
Richtig. Das super. Weihwasser ist ja das super duper Weihwasser. Und ich hatte schon gesagt, Johannes Benedikt der 16., Papst Benedikt, der deutsche Papst, hatte eine Hochschule für Exorzisten eingerichtet. Und da war ich auch. Ich bin auch in die Kurse gegangen. Und im Hof, während der Pause, wenn die Exorzisten also Pause machten, verkauften die unter der Hand keine Flakons von diesem Weihwasser.
Oh, so kleine Pröbchen, wie so Parfumpröbchen. So ja, genau. Ich sehe das genau vor mir, ist ja ganz wunderbar. Ich hätte übrigens noch einen Tipp, und zwar, ich war mal in einem Dominus-Studio. Weißt du, was ein Dominus ist?
Das ist eine Pizzasorte, glaube ich.
Du weißt, was eine Domina ist, oder?
Ich kenne
eine Domina ist eine Frau,
ein Spiel.
Eine Domina ist eine
Mensch, wie Mensch ärgere dich
nicht. Nein. Eine Domina ist eine Prostituierte, die andere Menschen auf Wunsch hin verhaut oder ankettet und festbindet und so. Meistens Männer. Und sowas gibt es umgekehrt. Ich war mal in Berlin in einem Studio bei einem Dominus, wo auch sehr viele Frauen hingehen, um sich auch anketten, festbinden und so weiter zu lassen. Alles vorher natürlich abgesprochen, immer im Konsens. Und dort gibt es auch diese Vorrichtung, aber eben nicht aus so einer alten Jalousie gebastelt, sondern so richtig professionelles Handwerkszeug da. So kann man, wird man so an Händen und Füßen angekettet, habe ich alles mal ausprobiert, hochinteressant. Und die könnten sich mal austauschen, die Exorzisten mit dem Dominus, damit die mal so bessere Fesselmöglichkeiten entwickeln. Möchtest du mal vermitteln? Nee, ne?
Ich weiß nicht, ob es da Schnittstellen gibt. Also ich kann mir das
nur diese eine, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Also, ach ja, ich kann, okay, ich weiß nicht, ich kann Konzept, gern mal fragen. Also.
Vielleicht lieber nicht. Aber warst du mal bei einem Exorzismus richtig auch dabei?
Also ja,
hast, also. Genau, weil du hast jetzt nur erzählt, was der so macht und wenn der mit seinem
Köfferchen. Also genau, also er hat sein Köfferchen, genau. Wir müssen über dieses besessene Haus noch sprechen.
Ja,
also
genau,
er ist dann mit dem Köfferchen, mit dem Weihwasser und dem Mega-Super-Heilwasser, du nennst das ja Ultra.
Ja, das Wort kam von
dann,
dir. Ja.
Ist er dann in dieses Haus gegangen? Und hat sich da auf den Stuhl gesetzt, an einen Tisch, und das war leer und es hat überall gepoltert, die Schränke sind aufgegangen, Teller sind durch die Luft geflogen, Gabeln, Messer sind durch die Luft geflogen.
Wer hat das gesehen, außer ihm selbst?
Er erzählt das.
Ja, okay.
Dann sind also, hat das in Betten geknarrt und dann erschien plötzlich an einem Fenster eine Schrift auf Latein, du wirst diese Nacht nicht überleben.
Okay, also Latein kann er dann doch, wenn er auch nicht so gebildet ist.
Genau, und dann hat also Amort gesagt, an diesem Zeitpunkt war ich also sicher, dass dieses Haus besessen ist, und hat dann mit dem Exorzismus angefangen und hat das auch geschafft. Also das ist die Dämonen sind dann alle weg und die konnten dieses Haus verkaufen.
Und wo gehen dann so Dämonen hin? Weil wenn jetzt so ein Dämon ausgetrieben wird, ist ja wunderschön, aber wenn er sich dann den nächsten Wirt sucht, ist ja auch ungünstig. Aber auflösen kann man die nicht, ne? Auch nicht mit Ultra-Ultra-Weihwasser.
Nee, die kann man nicht auflösen, sondern die, wo die dann hingehen, also weiß ich nicht, in der Bibel gehen sie ja in Schweine. Was der Dämon dann macht, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich würde dir gern noch eine andere Seite des Exorzismus erzählen, weil beim Exorzismus geht es vor allem auch um den Fluch.
Mhm.
Also du weißt ja bestimmt, das hast du bestimmt selber schon mal gemacht, also wenn du deine Kinder in die Ferien gefahren sind oder zur Oma oder wo auch immer, hast du ihnen alles Gute gewünscht.
Mhm.
Bestimmt. Oder wenn sie mal in die Schule gehen und müssen, haben sie schwierige Mathearbeit vor
absolut
sich. Oder
viel Glück und ja, du schaffst das und all das, ja. Ja.
Genau, also das würde man in christlicher Form sagen, du hast sie gesegnet. Du hast ihnen, auf Italienisch heißt segnen benedire und bene und dire, weil bene heißt gut
sagen,
und dire heißt sagen. Also eigentlich heißt es nur gut sagen. Und eine Benediktion ist im Grunde nur gut gesagt. Also ich will damit sagen, wenn du deinen Kindern gesagt hast, ach, ich wünsche dir alles Gute, du schaffst das schon, dann war das eine Benediktion sozusagen.
Schön.
Und Amort war also fest davon überzeugt, dass er gesagt hat, eine Segen ist sehr wirksam, es kann Menschen schützen. Weiß nicht, ob du das auch glaubst. Also ich glaube an Segen.
Also ich finde es auf jeden Fall, dass man da eine positive Energie rüberschickt. Das glaube ich schon, dass das was auch einfach mit einem oder auch mit den Menschen macht. Ja.
Und er sagt, also Amort sagt, das Gegenteil davon ist ein Fluch.
Mhm.
Also so wie ein Segen wirksam ist, ist ein Fluch leider auch. Und er sagt als Exorzist, hast du also das Problem, diesen Fluch zu lösen. Und wenn der wirksamste Fluch ist, wenn Eltern ihre Kinder verfluchen.
Oh.
Das ist ein ganz schlimmer Fluch und den muss man als Exorzist dann lösen.
Mhm.
Und er hat also immer den gleichen Fall erzählt. Ein junger Mann ist zu ihm gekommen und hat gesagt, also meine Eltern waren total sauer auf mich. Jetzt weiß ich nicht genau, warum die so sauer waren. Die waren aber sauer und haben gesagt, also ich verfluche dich. Und du wirst in dem Bett, in dem wir auch gestorben sind, auch sterben. Und er hat daraufhin das Haus der Eltern verkauft. Er hat gesagt, also Herr Amort, das ist ganz schrecklich, die haben mich verflucht und damit das nicht passieren kann, habe ich das Haus verkauft. Mhm. Und dann erzählte Amort immer, hatte dieser Mann einen Autounfall, also nichts Schlimmes, Auto kaputt gegangen. Und das war genau vor dem Haus seiner Eltern.
Mhm.
Und der hatte noch einen Schlüssel und weil das mitten in der Nacht war, das Auto kaputt war, hatte sich dort ins Bett gelegt und ist da drin gestorben.
Ich könnte mir jetzt auch sagen, self-fulfilling prophecy und generell mal irgendwie... haben die Eltern da sehr viel kaputt gemacht, aber das muss ja nichts mit dem Teufel zu tun gehabt haben.
Auf jeden Fall, das sind diese ganzen Geschichten. Mhm, und jetzt gibt es in der Kirche zwei Positionen. Die eine Position ist und sagt, das ist alles Aberglaube, dummes Zeugs. Und die gegenteilige Position sagt, halt, das können wir nicht einfach so vertuschen, weil der Stifter unserer Religion, Jesus von Nazareth, hat zweifellos Exorzismen gemacht. Und deswegen muss ein Papst, jeder Papst, sich dieser schwierigen Frage stellen. Und es gibt jetzt Päpste, die sagen, also wisst ihr was, Weihwasser schwenken, Teufelsaustreibungen, böse Geister, die rum, das ist alles Unsinn. Ich will damit nichts zu tun haben, deswegen lassen wir den ganzen Quatsch. Es gibt aber eine weltweite Exorzistenorganisation, die trifft sich einmal im Jahr in Rom oder bei Rom. Und die waren jetzt gekommen und haben gesagt, Heiliger Vater, wir sind jetzt hier in San Cofano, wir sind die Exorzistenorganisation. Das heißt, Leo der 14. hatte, ob er wollte oder nicht, keine andere Wahl, als zu sagen, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Und die eine Möglichkeit wäre gewesen, hört mal zu, Jungs, lasst mal diesen ganzen Quatsch. Also statt Leute mit Weihwasser zu bespritzen und irgendwelche Gebete zu murmeln, Leute anzuketten, zu fesseln und daran zu glauben, irgendein Geist sei in sie gefahren, lasst mal die Finger davon. Sehr wahrscheinlich haltet sie sich bei all diesen Menschen um Leute, die einen Arzt oder einen Psychologen brauchen, aber ganz sicher nicht jemand, der mit dem Kruzifix und dem Weihwasserschwenker kommt.
Ja.
Das wäre die eine Möglichkeit gewesen.
Er hat die andere gewählt, ne?
Die andere Möglichkeit war zu sagen, nein, was ihr macht, ist wichtig. Ihr müsst die Menschen vor dem Satan befreien. Und er hat sich für die zweite entschieden. Es zeigt eigentlich das, was wir von Anfang an über diesen Papst gesagt haben. Er ist ein sowohl als auch Papst.
Ja, also, ganz genau. Mhm.
Auf der einen Seite versucht er die progressiven Kräfte. Das hat er jetzt ja neulich getan. Er hat also für einen Riesenaufstand gesorgt, weil er nichts gesagt hat gegen die Wallfahrt der LGBTQ-Gemeinde.
Mhm.
Es hat einen Wallfahrt gegeben von Menschen, die nicht nur, es gibt ja Menschen, die sind nicht heterosexuell.
Ist mir auch schon untergekommen, ja, genau. Ja, klar. Mhm.
Und diese Menschen, die also nicht heterosexuell sind, die haben also eine Wallfahrt gemacht und sind in die Peterskirche gegangen und haben da gebetet.
Ja. Was wunderbar
ist. Es gibt eigentlich niemanden, der nicht in einer Kirche beten darf. Das ist eigentlich dummes Zeugs.
Mhm.
Jetzt hat sich aber gegen diese Wallfahrt die konservative Gruppe, also mit äußerster Macht, gewehrt. Es hat ein Gebet gegeben in den USA von mehreren Bischöfen, die daran beteiligt waren, gesagt haben, wir müssen also gegen diese Entweihung der Peterskirche ein Gebet sprechen. Der deutsche Kardinal Gerd Ludwig Müller hat gesagt, die Peterskirche ist dadurch entweiht worden.
Der Vatikan besteht zu 80% aus homosexuellen Priestern, hast du mir mal erklärt. Also von daher sollten die sich doch alle freuen, dass da mal ein bisschen ihre Leute unterwegs sind.
Ja, das ist ein Problem, das ist richtig. Richtig ist also, aber Leo hat die nicht gegrüßt, also hat kein Grußwort an diese Wallfahrt geschrieben, was die LGBTQ-Gemeinde doof fand. Die haben gesagt, warum hat er jetzt eigentlich nicht Hallo gesagt? Er hat aber auch nichts dagegen gesagt, während das hat die konservativen Jungs also zutiefst aufgebracht. Gleichzeitig, fand ich jetzt wirklich lächerlich, also wenn ich das mal sagen darf, es gab ja ein Spektakel vor der Peterskirche mit Drohnen. Also weiß nicht, ob du davon gehört hast, ein riesengroßes Spektakel, organisiert von der Disney-Firma aus den USA.
Okay, ich höre mal nur von Drohnen in Kiel und an Flughäfen. Also diesmal waren es keine russischen Drohnen.
Vollkommen harmlose Drohnen. Und die haben vor der Peterskirche das Bild von Papst Franziskus nochmal in den Nachthimmel geschrieben. Und auch dagegen hat sich Gerhard Ludwig Müller, der, wie du weißt, der also sich mit Franziskus äußerst überkreuzt war. Die beiden haben sich ja wirklich bekriegt. Also das heißt, Müller hat ja ganz offensichtlich Franziskus bekriegt. Franziskus eher nicht. Der hat mir mal gesagt, Papst Franziskus hat mir mal gemacht, Müller ist wie ein genervtes Kind.
Ja, so viel zum
Thema. Der hat ja seinen Job verloren als Chef der Glaubenskongregation. Also auch dagegen hat er sich gesprochen. Aber das, was ich sagen wollte, ist, Franziskus war sozusagen ein Symbol für den progressiven Teil der Kirche. Und Leo wollte auch, dass an den nochmal erinnert wird. Das heißt, er versucht immer beides. Exorzisten, ja.
Das geht aber ja nicht. Du kannst ja nicht es allen recht machen, von allen geliebt werden. Am Ende wirst du von niemandem geliebt, weil sich jeder missverstanden fühlt. Das funktioniert ja nicht. Er muss doch irgendwie mal eine Position beziehen, würde ich mal sagen.
Ja, ich bin vollkommen bei dir. Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, dass das nicht lange gut gehen wird, zu sagen, wir wollen es allen recht machen.
Ja, das geht.
Aber
nicht.
Diese Strategie führte also ganz klar weiter. Also wie gesagt, er hat dieses Grußwort an den Kongress der Exorzisten hat also die progressive Seite. Ich kenne Priester, die sagen zu mir, also wir wären so glücklich, wenn dieser ganze Voodoo innerhalb der katholischen Kirche endlich mal aufhören würde. Dieser ganze Quatsch mit Ritus und Segensfeiern. Und ich meine, weißt du, man muss auch mal sagen, was die damit angerichtet haben. Also diese Vorstellung, immer wieder noch zu unterstützen, dass Menschen, die ein bisschen komisch sind, möglicherweise von einem Teufel besessen sind, das hat in der Geschichte furchtbare Verbrechen verursacht. Also diese ganze Vorstellung von Besessenheit, gut, man muss ehrlicherweise sagen, damals hat man das nicht besser gewusst.
Genau, aber inzwischen weiß man es ja besser. Und es ist immer so komisch, einerseits zu sagen, das steht so in der Bibel und das war früher so. Und gleichzeitig will man aber alle Vorzüge der modernen Welt haben. Nur wenn es um das, was in den Köpfen ist, geht, da will man wieder zurück irgendwie ins Vor-Vor-Vor-Mittelalter. Da komme ich immer nicht mit klar. Also das immer sich das so auszulegen, dass es ins eigene Weltbild passt und die eigene Position zementiert, da habe ich meine Schwierigkeiten, ja.
Ja, zu Recht. Ich finde auch, dass diese Zeiten, in denen Päpste Exorzisten grüßen, das sind viele. Also ich weiß, dass es waren über 300 Teilnehmer bei dem Kongress. Also die Priester, die dabei waren, waren bestimmt schon mindestens 200. Und die haben immer noch Verehrung für diese legendären Exorzisten. Also in Rom gab es zwei ganz berühmte. Gabriel Amort war ein Exorzist. Wir beide werden, wenn du kommst, mit unseren Gästen an einen anderen Ort gehen, an dem ein sehr berühmter Exorzist viele Jahrzehnte gearbeitet hat. Da kommst du auch hin. Da gehen wir beide hin, ja.
Und testen sie an mir erstmal da die Gebete, wie ich reagiere. Mit lustig.
Und dann gab es einen ganz berühmten Exorzisten in Venedig, im Kloster des Heiligen, in dem großen Kloster des Heiligen Gregor. Da bin ich auch mal mehrfach gewesen. Der galt als der beste Exorzist überhaupt. Ja, da sind also, wenn man da morgens, das werde ich nie vergessen, das war ein unglaubliches Bild. Also du bist mit dem Wasserbus, also mit den, war Ketzer Venedig, also mit dem Wasserbus an diese Anlegestelle von San Gregorio Magno. Und da war sein Kloster und da waren morgens ich musste ganz früh da sein, glaube ich, so zwischen 6 und 7. Es war also sehr neblig, es war sehr kalt, es war mitten im Winter. Und da standen also in der Dunkelheit so 10 bis 20 Männer und Frauen, von denen auch ich dachte, die sind echt komisch, also mit ihren Begleitern.
Ja, gut.
Und die warteten auf den Chefexorzisten. Und der wusste, dass ich komme, also ich habe mit ihm vorher geschrieben und er hat gesagt, nee, ich lade sie mal ein, sie können dann kommen. Und dann sind wir also mit diesen mutmaßlichen Besessenen in das Kloster gegangen. Und dann hat er, der Priester war und auch meines Wissens nach nie gemaßregelt wurde, angefangen zu exorzieren. Das war eine ziemlich geschäftige Geschichte. Also die Leute haben sich auf den Boden geworfen, Leute haben sich erbrochen, Leute
oh
haben.
Gott.
Ja, ja, das war also das war nicht zu schwache Nerven.
Aber alle
also,
nacheinander oder gleichzeitig?
Nacheinander.
Ja.
Und danach hat er mir gesagt, dass er, weil ich ihm sympathisch war, ich weiß nicht genau, warum ich ihm sympathisch war, offenbar war ich ihm sympathisch.
Ja, weil in dir kein Teufel saß, die, im Vergleich zu den anderen, die da rumliefen, warst du da ganz weit vorne.
Dann hat er mir erzählt, dass er ja eine Zeitmaschine erfunden hat und dass er damit zurückgereist ist in die Zeit von Christus. Also dass
natürlich
er deswegen,
ja,
genau,
ja,
hat diese Zeitmaschine erfunden und war bei der Kreuzigung dabei.
Ach, ja. Konnte er dich nicht mal mitnehmen in die Zeitmaschine? Das hat er dir gezeigt wenigstens?
Ich habe dann zu ihm gesagt, ob es möglich wäre, wenn ich die sehe. Er hat gesagt, er hätte also die jahrelang im Studio gebaut. Und wir sind dann durch das Kloster gegangen und er stoppte dann an einer bestimmten Stelle und sagte, also hier hinter ist die Zeitmaschine, aber mhm, er könnte mir die Tür leider nicht aufschließen, weil dann könnte man sie, die könnte dadurch beschädigt werden, wenn Leute da reinkommen, die nichts damit zu tun haben. Aber er hat mir dann seine Aufzeichnungen mitgegeben. Also das waren die Augenzeugenaufzeichnungen der Kreuzigung. Er hat also behauptet, das hätte er alles so gesehen und alles das, was in den Evangelien steht, wird also hätte genau, haargenau so stattgefunden.
Ah ja. Was sagst du denn? Also glaubst du dem sowas oder wie weit geht da jetzt dein Glaube und wie da denkst du, wenn hier irgendjemand nicht ganz normal ist, dann ist es zufällig der, dem ich da gegenüberstehe?
Also ich war mir ziemlich sicher, dass der eine Schraube locker hat.
Vielleicht noch ein paar mehr, ja, an seiner Zeitmaschine.
Und ich weiß aber, dass es gibt ja Menschen, die an seltsame Dinge glauben, also UFOs.
Ja.
Du weißt ja, es gibt Leute, die haben also ein Faible für sowas. Und ich kriege immer wieder E-Mails, auch Briefe von Leuten, die sagen, sie waren doch damals mit dem Pastor, mit dem Pater in dem Kloster und er hat ihnen die Zeitmaschine gezeigt. Wir glauben, dass die mittlerweile in den Vatikan überführt worden ist und dass die irgendwo im Vatikan ist. Helfen Sie uns doch bitte. Ich habe zwei Buchautoren, die mir geschrieben haben, gesagt haben, also wir würden gerne einen Roman darüber schreiben.
Ich wollte gerade vorschlagen, dass du darüber schreibst, einen Kriminalroman.
Wo im Vatikan die Zeitmaschine versteckt ist, die aus Venedig stammt von diesem Pater. Ich habe dann schreibe dann nett und freundlich zurück und sage, es tut mir leid. Also ich habe die Zeitmaschine erstens nicht gesehen, zweitens halte ich das für einen völligen Blödsinn. Alles, was der erzählt hat, ist totaler Schwachsinn. Aber das hat nie dazu geführt. Es gibt im Internet immer wieder Leute, die darüber spekulieren, warum ich so hartnäckig bestreite, dass es eine Zeitmaschine gibt. Weil dahinter stecke, ja genau, dahinter stecke.
Also wer ist eigentlich der verrückteste Mensch, den du jemals in deinem Beruf als, ich sage jetzt einfach mal, Vatikanexperte getroffen hast? Wer ist so die Top 3, hätte ich jetzt gerne mal. Also der wäre schon mal ziemlich weit oben mit seiner Zeitmaschine, oder?
Ja, der war ja wirklich,
lebt
zumal,
der, noch? Nee.
Der hieß Ernetti, Pater Ernetti.
Mhm.
Das war ein kleiner, listig aussehender, freundlich, sehr freundlich scheinender Pater, also war so ein, hatte so was sehr Joviales.
Mhm.
Pater Ernetti hat auch in dem Kloster, das war unheimlich freundlich, weil ich wollte dieses Kloster mir sehr gerne mal anschauen. Das hat er mir auch alles gezeigt. Hat mir also das erzählt, was da alles zu sehen gibt. Und was ich zum Beispiel total interessant war, es ist ja das große, es ist ja das Kloster des heiligen Gregor, ne?
Mhm.
Und du weißt ja, dass der heilige Gregor den Drachen tötet.
Ja, natürlich. Ja.
Und Ernetti erzählte mir, dass der Drache, den der heilige Gregor getötet hat, dass der in dem Kloster begraben ist.
Ah, okay. Den kann man ja mal ausbuddeln, wenn das so ist.
Ja, ich habe auch gedacht, also das wäre doch mal was für so ein biologisches Institut.
Genau.
So
der Drache. Sich mal. So ein Drachenskelett hat man jetzt nicht so oft.
Richtig.
Ja. Also gut, dann also wem geben wir jetzt drei lockere Schrauben, sag ich mal. An wem würdest du jetzt zwei lockere Schrauben geben in deinem Verlauf?
Ich würde zwei lockere Schrauben geben. Es gibt einen Kult in der Nähe von Rom. Da versammeln sich Menschen um eine Dame, die behauptet, die Mutter Gottes zu sehen. Und
davon gibt es aber ja mehrere bei euch. Ne?
Davon gibt es mehrere. Diese Mutter Gottes erscheint auf einem Acker und erzählt also erstaunlichste Dinge. Und ich war da mal. Unter anderem werden dort Anhänger fürs Auto verkauft, also für den Autoschlüssel, weil die Mutter Gottes gesagt hat, dass wer diese Anhänger am Autoschlüssel hat, macht nie einen Unfall und kriegt auch keine Strafmandate.
Gut, wird auch nicht geblitzt, oder?
Das war, habe ja, ich nicht gefragt.
Strafmandat. Ja gut, okay, also hätte ich gern so einen Anhänger. Gut.
Ich würde und, sagen, da ja. sind wir bei zwei lockeren ja, Schrauben.
Okay,
oder?
Und eine lockere Schraube?
Nur eine lockere Schraube, das sind so viele.
Ja, okay, das ist der Rest.
Nicht der ganze Rest, aber zum Beispiel, ich habe dir doch mal erzählt, erinnerst du dich daran, wie ich dir von dem Fegefeuermuseum erzählt habe, wie die Menschen aus dem Fegefeuer kommen?
Ach, da hätten wir natürlich auch noch hingehen können. Ne? Wir überlegen immer, was können wir noch machen in Rom, aber das ist ja so viel. Wir schaffen das ja alles.
Ja, da müssen wir eine zweite Reise machen, glaube ich. Auf jeden Fall. Die Leute, die an die Abdrücke aus dem Fegefeuer glauben, da würde ich, wäre ich mit einer lockeren Schraube
okay.
dabei.
Na gut, hätten wir das Ranking.
Aber Pater Ennetti ist in der Tat ganz weit vorne.
Ach, aber der lebt nicht mehr, sagst du, ne?
Nein, der ist tot. Der ist leider verstorben. Also ich habe viele Jahre immer wieder Kontakt mit ihm gehabt. Er nahm mir das auch nie übel, dass ich gesagt habe, ich glaube, das ist alles Unsinn, weil er sagte dann immer nur, das Böse verblendet dich. Oh. Aber das können wir überwinden.
Okay, aber er wollte dich nicht festschnallen oder so. Aber sag mal ganz kurz, die Leute, die dann, die jetzt nicht so ganz in Anführungszeichen normal da reingegangen sind und dann da rumgebrochen haben und was weiß ich, schlimme Dinge, sind die dann da so ganz locker flockig, so ganz smart und der neue Kai Flaume mäßig wieder rausgekommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder waren die also genauso wie vorher?
Es gibt Fotos.
Ja.
Da kannst du das sehen, was Ennetti während der Exorzismen gemacht hat. Also es gibt Bilder. Die Leute liegen auf dem Boden, die wälzen sich. Und das Ergebnis ist in der Tat erstaunlich. Als ich dann aus dem Kloster rausgegangen bin, es war schon ziemlich spät, es muss so gegen Mittag gewesen sein, so 6 oder 7 Stunden danach, waren da noch eigene an der Wasserbushaltestelle, warteten einige von den Begleitern, von den Besessenen. Mhm. Und die waren in der Tat irgendwie erleichtert.
Ja gut, ich meine, wenn man sich so eine Stunde oder ein paar Stunden wälzt in seinen eigenen irgendwas, ist man hinterher, glaube ich, auch sehr erleichtert. Aber ist das nicht vielleicht auch ein bisschen so Placebo-Effekt? Also, oder so eine Art, wie so eine auch so eine körperliche Grenzerfahrung, wo man sich dann danach besser fühlt? So wie so nach einer ganz tollen Massage oder nach Marathonlauf, da sind die Leute ja auch irgendwie nochmal ganz anders drauf. Die ganzen Endorphine und so.
Also ich bin kein Arzt und kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich war mir ziemlich sicher, dass man das mit diesen Exorzismen wirklich lassen sollte.
Ja,
also
da bin ich bei dir. Ja.
Ich war so der Meinung, dass ich nicht glaube. Wie gesagt, aber das ist ein echtes Problem, weil Christus hat Exorzismen gemacht und die Konservativen werden immer das Gleiche sagen. Die werden sagen, es gibt diese Exorzismen in der Bibel, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wir werden Exorzismen brauchen und das ist echt schwierig, ganz ehrlich. Jeder Papst.
Aber kann man diese Bibelstelle nicht auch anders auslegen? Also ich bin da ja nicht so bibelfest, aber wenn es da einfach darum geht, dass Menschen das Gefühl haben, irgendwie es ist was Schlechtes oder negative Gedanken oder was Böses in ihnen und dann sind sie im Gespräch und finden da, ich meine, Jesus, wenn es ihn so gegeben hat, hatte ja auch eine Wahnsinnsausstrahlung und eine tolle Art, mit Menschen umzugehen, so stelle ich es mir vor, dass es denen einfach besser ging. Und dann muss man das ja nicht gleich Exorzismus nennen und Teufelsaustreibung.
Oder? Ja, also Christus spricht in der Bibel, also im Evangelium, ganz klar von Besessenen und ganz klar von bösen Geistern. Da werden Menschen mit bösen Geistern zu ihm gebracht. Also das ist wenig. Ist sehr, weißt du, das Problem ist schlicht und einfach, ganz einfach. Das Problem ist, wer hat das geschrieben?
Genau.
Also.
Und wie viele Übersetzungsfehler sind da noch irgendwo drin?
Richtig, das ist das Problem in allen sogenannten heiligen Texten. Genau. Also alle Religionen, die Offenbarungsreligionen sind, also in denen etwas offenbart wird. Das Gleiche betrifft den Koran.
Ja.
Im Koran gibt es diese berühmte Sure, erschlagt die Ungläubigen, wo er sie findet. Also das ist, es gibt diese Gewaltaufrufe, das ist, die Terroristen benutzen immer wieder diese berühmte Sure als Rechtfertigung. Also die nennen die auch die Schwertsure. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und da stellt sich natürlich die gleiche Frage. Strenggläubige Christen werden sagen, das Evangelium ist genau so, wie es ist. Es ist nicht eine Redaktion von mehreren Autoren. jeder Bibelwissenschaftler wird sagen, das ist dummes Zeugs. Mhm. Das sind viele über, das ist eine Entstehungsgeschichte über viele Jahrhunderte. Da haben viele Leute dran geschrieben, das waren keine Augenzeugen, die das gesehen haben. Das ist eine Heilsgeschichte, das ist alles gar nicht so gemeint. Mhm. Und das gleiche gilt im Koran auch. Wenn du im Koran sagst, also das ist gar nicht von Gott diktiert, dann hast du die Extremisten gegen dich, die werden sagen, selbstverständlich, das ist ein heiliger Text. Also das ist das Problem. Wie entstehen diese Texte eigentlich? Und beim Exorzismus würde ich halt sagen, diese lange Tradition, die es in Religionen gegeben hat, an böse Geister zu glauben, die ist da in die Bibel gerutscht. Aber ob das Christus jetzt gemacht hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die Konservativen werden, solange es das Christentum gibt, sagen, es gibt Exorzismen und es gibt Exorzismus und wir brauchen Leute, die das machen. Aber
na gut, aber ich meine, Menschen brauchen auch Rituale, sie brauchen irgendwas, woran sie sich festhalten können und sie brauchen auch was, woran sie glauben können. Das finde ich auch alles überhaupt nicht schlimm und jeder darf auch gerne das glauben, was er oder sie möchte, nur halt andere Leute damit nicht belästigen. Das wäre halt ganz gut.
Ja. Wo wir schon beim Belästigen sind, sag mal, hast du mitgekriegt, dass unsere Nonnen in Goldenstein jetzt ihren Lift wieder haben?
Ja, das habe ich gesehen. Ich habe auf Instagram gesehen, wie sie da rauf und runter fahren und habe mich sehr gefreut. Was gibt es denn da eigentlich Neues? Bist du noch in Kontakt mit deinen
Damen? Ja, wir sind noch im Kontakt. Die waren, sind also fahren lustig mit dem Treppenlift jetzt rauf und runter. Das ist für die eine echte Errungenschaft. Mhm. Also ich finde es auch ganz toll, dass dieses kleine deutsche Unternehmen dahin gefahren ist. Und die haben wirklich nur die Hotelkosten, glaube ich, von den Nonnen übernommen bekommen. Noch nicht mal von den Nonnen, weil die können das gar nicht bezahlen, sondern von dieser Unterstützergruppe hat gesagt, also wir kümmern uns natürlich dafür, solange die hier sind. Aber die haben wirklich mit eigenen Mitteln und aus eigener Kraft, mit eigener Arbeitskraft, ohne Geld zu verlangen, diese komplizierten Treppenlifte in dieses alte Gebäude gebaut und soweit ich die Nonnen verstehe, sind die also ganz happy. Ich habe ihnen auch ein Geschenk geschickt jetzt. Mhm. Darüber wollte ich das nächste Mal mit dir reden. Weißt du nicht, dass ich dir das letzte Mal nach der Sendung gesagt habe, es gibt da noch ein Geheimnis.
Du erzählst mir von so vielen Geheimnissen, ich weiß schon gar nicht mehr, welches das war. Welches denn?
Das Geheimnis der Nonnen wollte ich dir doch erzählen. Dieses Geheimnis der Nonnen habe ich Ihnen jetzt geschickt, weil es geht um ein Wunder, an das diese drei Nonnen glauben.
Die glauben aber an auch sehr viele Wunder, oder? An ungefähr
die glauben, der katholischen Kirche. Ja, aber es gibt ein paar Wunder, die sind so ein bisschen schwierig. Mhm. Und an eines dieser Wunder glauben sie. Und da geht es um eine Ordensfrau, eine Nonne, Frau Kowalska. Die hat ein dickes Buch darüber geschrieben, was sie erlebt hat. Und das habe ich jetzt den Nonnen geschenkt. Sie hatten das schon mal, aber während dieser ganzen Umzugswirren und dass sie da aus dem Kloster raus ist, ist das Buch verschwunden. Deswegen habe ich ihnen das neu geschickt. Und das lesen sie jetzt gerade wieder, weil sie dieses Wunder so toll finden. Und das Spannende an dem Kowalska-Wunder ist, dass die Kirche das immer abgelehnt hat.
Aha, weil?
Was Frau Kowalska dort erlebt hat, das kann gar nicht sein. Das ist totaler Quatsch. Deswegen hat die Glaubenskongregation damals, als das passiert ist, gesagt, also sie darf das weder verbreiten, sie darf das nicht erzählen, wir strafen sie damit, dass sie aus dem Orden rausfliegt. Also das war ganz klar alles ausgedacht, alles erfunden, alles Unsinn. Aber während des Zweiten Weltkriegs, während die Deutschen Polen besetzt haben und da schreckliche Sachen eingerichtet haben, kam ein Priester immer wieder in das Kloster, in dem diese Ordensfrau gelebt hat und hat dort immer wieder gebetet.
Ganz kurz, wann hat denn Frau Kowalska was erlebt?
Vor dem Zweiten Weltkrieg, in den 30er Jahren, hat Frau Kowalska immer wieder Dinge erlebt, die sind hochinteressant. Die Glaubenskongregation in Rom hat gesagt, alles erfunden, alles dummes Zeugs darf sie nicht erzählen. Und dann kommt ein junger Priester, der in den Zeiten des Krieges sich vor den Deutschen fürchtet, auch vor denen fliehen muss, flieht in ein Priesterseminar, um sich dort zu verstecken, wird aber erwischt, muss in einer Mine als Zwangsarbeiter arbeiten, wird von einem deutschen LKW überfahren, schwer verletzt, lebensgefährlich verletzt. Und dieser junge Priester, der immer wieder in das Kloster dieses Wunders gelaufen ist, war Papst Johannes Paul II., Karol Wojtyła. Und als er zum Papst gewählt wurde, hat er erklärt, dieses Wunder wird jetzt anerkannt. Dann hat die Glaubenskongregation gesagt,
ich weiß immer noch nicht, was das für ein Wunder ist.
Dann hat die Glaubenskongregation gesagt, nein, 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 Heiliger Vater, das geht nicht. Wir haben nämlich jahrzehntelang das untersucht und jahrzehntelang gesagt, alles Quatsch. Und dann hat Karol Wojtyła gesagt, ich habe das erlebt. Ich weiß, dass das wirklich ein Wunder ist. Deswegen gibt es heute einen großen Wallfahrtsort. Das Ganze ist als Wunder anerkannt und die Nonnen befeuern und lieben diese Wunder und diese Nonne Kowalska. Und was damals in dem Kloster passiert ist, das erzähle ich dir das nächste Mal. Das
ist wirklich Wahnsinn. Ich darf das jetzt nicht selber recherchieren. Ich bin jetzt so neugierig. Darf ich nicht, ne?
Nein.
ChatGPT fragen? Nix?
Nein, ich glaube, das kommt doch beides nicht richtig raus, weil dieses Buch ist über 1000 Seiten dick. Also du müsstest da schon sehr lange nach dem Wunder suchen.
Nee, da frage ich lieber dich nächste Woche. Okay, ein Wunder. Ich weiß, es wird ein Wunder geschehen nächste Woche. Und dann geschieht das noch Wunder, eins, dass ich nämlich nach Rom fliege. Ja.
Ja, das ist rückt ja nun jetzt nah, ne? Du weißt schon.
Unser Programm steht schon ganz gut, ne? Falls
im Programm
die Leute
steht, alles
zuhören,
ist fertig.
Die mitfahren.
Wir wissen Bescheid, alles ist in Ordnung. Wir planen übrigens für das nächste Jahr auch Reisen. Also wenn Sie noch interessiert sind, irgendjemand interessiert ist, kann er sich gerne nochmal an die Adressen wenden, die wir ja schon mal gesendet haben.
Also wir jetzt auf zwei, das müsste ich ja langsam mal wissen. Oder du planst ja immer Reisen. Ja, wir gucken
Ich gucke
mal, wie urlaubsreif ich hinterher bin, ob ich da noch Lust habe. Ich reif bin für die Insel, für den Exorzisten.
Ich kann aber jetzt schon sagen, dass wir für die Gruppe ein wirklich tolles Ereignis vorbereitet haben. Das war nicht so ganz einfach, die Genehmigung zu bekommen. Die haben wir jetzt bekommen. Ja. Aber ich verrate jetzt auch noch nicht, was das ist. Aber ich verrate dir, es wird sehr spannend nächste Woche, weil ich dir erzählen werde, was diese drei Nonnen in Goldenstein so sehr in ihrem Herzen bewegt, weil es geht um die Ereignisse in einem Kloster weit weg vor den Stadttoren von Krakau. Und dort sind wirklich erstaunliche Dinge.
Ach, ich freue mich drauf. Ich freue mich, ich wieder so viel gelernt. Ja.
Siehst du, meine Liebe, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns bald.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.